SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Brockert. Willkommen zum Lesenswert Magazin über Aktivisten, einsame Herzen und ein BookTok-Phänomen. Ich spreche mit dem Schriftsteller Ulrich Wölk über seinen ganz frischen Roman Midsommertage. Ein Generationenroman über Klimaaktivisten und über eine Ethikerin, die in Gewissensnöte kommt. Wir fragen nach dem Erfolgsrezept von BookTok-Königin Colleen Hoover, die mit ihren Liebesromanen Millionen junger Leserinnen erreicht. Und es geht um ein Debüt, das von den Einsamen und Abgehängten in den USA erzählt. Tess Guntys gefeierter und preisgekrönter Roman Der Kaninchenstall, den schauen wir uns gleich genauer an. Die Musik heute im SWR 2 Lesenswert Magazin machen Dota Kerr und ihre Band mit ein paar Gästen. Dota hat wieder Gedichte von Mascha Kaleko vertont. In der fernsten der Fernen heißt das neue Album.
Kein Wort aus deinem Mund, du hattest Zeit, kein Ton aus meinem, denn ich hatte Ehre.
Ich tat so kühl, ein Hauch von dir, ich wäre dir nachgefolgt in die Unendlichkeit.
Kein Sommer war wie jener groß und klar. Wir haben ihn mit dummer Hand verschwendet. Nun aber, da das Kinderspiel beendet, begreifen wir, dass es der letzte war.
Gleich als du fort warst, fing es an zu regnen. Ich wusste, dass ein Ende so beginnt,
weil wir nie wieder denen begegnen, die für uns ausersehen sind.
Rustbelt der USA, dort, wo Donald Trump einen Gutteil seiner Wählerinnen und Wähler rekrutiert, dort spielt Tess Guntys Roman Der Kaninchenstall. Das ist ein Roman voller verstörter, verlorener Figuren, der ziemlich schonungslos von diesem abgehängten Teil der USA erzählt. Aber es geschehen in diesem Buch auch Zeichen und Wunder. Die Autorin Tess Gunty ist 30. Sie ist in Indiana aufgewachsen und Der Kaninchenstall ist ihr erstes Buch. Und es passiert nicht so oft, dass ein Debüt dermaßen einschlägt. Es bekam jede Menge begeisterter Kritiken und wurde gleich mit dem renommierten National Book Award ausgezeichnet. So euphorische Reaktionen machen natürlich neugierig. Gerade ist die deutsche Übersetzung erschienen. Unser Kritiker Ulrich Rüdenauer hat den Roman gelesen und nimmt uns jetzt mit nach Vacaville, in ein Städtchen in den USA.
Den Ort Vacaville gibt es nicht. Und er könnte doch fast überall sein im sogenannten Rust Belt der USA, jenen von Industrieschwund und Wirtschaftskrisen gebeutelten Landstrichen. Tess Guntys Debütroman Der Kaninchenstall spielt in diesem fiktiven Vacaville, gelegen im realen Indiana, bevölkert mit Figuren, denen der amerikanische Traum wie ein Märchen aus vergangenen Zeiten vorkommen muss. Der Kaninchenstall ist genau genommen ein Wohnblock. Es ist dort eng und es geht zuweilen rabiat zu. Hier leben zusammengepfercht Tess Guntys Protagonisten. Manche davon haben nur Gastauftritte, andere stehen im Zentrum des Romans. Allen voran die 18-jährige Tiffany, die sich Blondine nennt und ein Fable für Hildegard von Bingen und überhaupt das Mystische entwickelt. Blondine ist wie ihre drei männlichen WG-Genossen in Pflegefamilien groß geworden. Sie ist hochbegabt, aber ihre vielversprechende Zukunft hat sich nach der unglücklich endenden Affäre mit einem charismatischen Lehrer erledigt. Sie schmeißt die Schule, schlingert durch ihr Leben, arbeitet in einem Diner, um ihr WG-Zimmer zahlen zu können, und wird von allen, die ihr begegnen, auf fast unheimliche Weise begehrt.
Das mit den Tieropfern fing an, als wir uns alle in Blondinen verliebten,
erzählt einer ihrer Mitbewohner.
Letzten Winter im Kaninchenstall, vor einem halben Jahr. Vielleicht wegen des goldenen Flaums ihrer Beine. Vielleicht, weil sie das einzige Mädchen ist. Vielleicht war uns einfach langweilig. Auch wenn wir alle ihren ausgedachten Namen bescheuert finden, immer noch. Und nicht mal die Liebe konnte was daran ändern.
Die Tieropfer werden noch eine gewisse Bedeutung erhalten. Wie ohnehin bei Tess Ganti alles sehr bedeutungsvoll ist. Die beschriebenen Orte sind nicht nur Szenerien, sondern Ausdruck des Seelenlebens der Figuren. Der Ausverkauf von Becker Vale ist freilich ein Symbol für das, was in den USA in den letzten Jahrzehnten schiefläuft. Gantis Heldinnen und Helden sind nicht nur ein bisschen aus der Balance, sondern schier unerreichbar verloren. Und wer hier durchknallt, tut es gleich richtig. Too much? Ja und nein. Ganti kann durchaus schreiben. Es gibt gelungene Passagen, etwa wenn sie die Vorgeschichte von Blondines Leben als zwiespältige Missbrauchsgeschichte in Form einer klassischen Erzählung ausbreitet. Eigentlich hätte diese schon einen eigenständigen Roman ergeben. Oder wenn sie uns ins verhuscht unscheinbare Leben von Joan Kowalski mitnimmt, die für ein Nachrufportal im Internet tätig ist und beleidigende Kommentare aussortieren soll. Da ist Elsie Blitz, ein ehemaliger Kinderstar, die von ihren Fans noch in betagtem Alter als American Sweetheart verehrt wird und einen eigenen ironischen Nekrolog auf sich selbst verfasst. Ihr Sohn Moses kann darüber allerdings nicht lachen. Er hat diese Rabenmutter ertragen müssen und sinnt auf Rache. Und weil Joan Kowalski seinen bitterbösen Kommentar zum Tod der Mutter löscht, wird sie zum Ziel seiner Wut und seiner leicht pathologischen Auftritte.
Manchmal malt Moses Robert Blitz, einziges Kind von Elsie Jane McLaughlin Blitz, seinen ganzen Körper mit der Flüssigkeit aus kaputten Knicklichtern an, verschafft sich Zutritt zum Haus des Feindes und weckt den Feind auf. Dann zappelt er in der Dunkelheit herum, nackt und leuchtend. Er will keinen ernsthaften Schaden anrichten, er will die Leute nur aufziehen.
Man sieht, es wimmelt ganz schön heftig in diesem Kaninchenstall. Ganti zaubert tausend Motive und Geschichten aus dem Hut. Eigentlich stecken mehrere Bücher in diesem einen. Tess Gantis Ehrgeiz scheint es zu sein, alles, was sie in Creative Writing Kursen gelernt hat, gleich in ihrem ersten Buch unterzubringen. Unterschiedlichste Textsorten, Redeweisen und Erzählformen, etliche Perspektivwechsel, komplex gestaltete, aber doch nie ganz zugängliche und ausgearbeitete Figuren, surreal erscheinende Begebenheiten, die experimentell inszeniert werden und sogar Illustration. Ganz schön überladen und überlastet, nicht zuletzt thematisch und motivisch. Es gibt erwähnte Tieropfer und einen im Wahn begangenen Ritualmordversuch. Eine MeToo-Story und den Kampf gegen Umweltzerstörung, verwahrloste Kindheiten und Klassenfragen. Hildegard von Bingen geistert raunend durch das Buch und Psychopathen tragen die Last der Geschichte auf ihren Schultern. Blondine wird all das aufgebürdet und am Ende von ihrer Schöpferin zur Märtyrerin gemacht. Mit den Gedanken an die Mystikerin Teresa von Avila, in deren Visionen ein Englein ihr Herz durchbohrt, wird Blondine selbst, ja, einer Transverberation, einem mystischen Einswerden mit dem Göttlichen unterzogen.
Sie ist erst 18 Jahre alt, aber Blondine Watkins hat sich die längste Zeit ihres Lebens gewünscht, dass dies geschehen würde. Ziege, Junge, Nachbar, Fremder, Kaninchen, Falke, Holzfäller, Baum, Waise, Mutter. Als sie sich selbst verlässt, ist sie alles.
Gut ist das Buch in den Details, in den knappen Charakterisierungen, vor allem der Nebendarsteller, denen Ganti mehr Gewicht hätte verleihen dürfen. Die Einsamkeit und Ungewissheit, denen fast alle Figuren ausgesetzt sind, wird anhand von kleinen Gesten erzählt. Man hält sich fest an einer Fernsehserie aus der Kindheit oder einem einstigen, vermeintlich idyllischen Zustand von Wacker Vale, als noch alles heil schien und der große Autobauer Sorn die schützende Hand über die Einwohner hielt. Zugleich ist die Firma Sorn verantwortlich nicht nur für den Niedergang des Ortes, sondern auch für eine große Umweltkatastrophe. Alles hängt mit allem zusammen. Die Literaturkritik in den USA und die Jury des National Book Award hat wohl der kompositorische Wagemut und die handwerklich reife Verzahnung der unterschiedlichen Erzählstränge und Ebenen des Kaninchenstalls überzeugt. Beeindruckend ist das durchaus, aber eben mitunter auch ein wenig aufdringlich. Souverän, aber zugleich ein bisschen schematisch. Gut erzählt, aber leider auch zu überbordend konstruiert und kalkuliert. Es ist ein Debüt, das Perfektion ausstrahlt und am Ende trotz allen Aufwands etwas konturlos bleibt.
Ulrich Rüdenauer über Tess Gantys Roman Der Kaninchenstall, übersetzt von Sophie Zeitz, gerade erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Warmer Sommermorgen in Berlin. Gut ausgeschlafen macht sich eine Frau auf den Weg in den Park, zur täglichen Joggingrunde am See. Die Bäume leuchten im Sonnenlicht, sie genießt die Ruhe und das Alleinsein. Der Tag wird sehr heiß werden. So alltäglich, ja so harmlos beginnt Ulrich Wölks neuer Roman Mittsommertage. Aber Sie ahnen schon, da passiert noch was. Ruth Lember heißt die Protagonistin, sie ist Ethikprofessorin und ihr Leben gerät, kurz gesagt, innerhalb einer Woche komplett aus den Fugen. Durch Geister der Vergangenheit und durch brennende Fragen der Gegenwart, in denen auch die Klimaproteste eine Rolle spielen. Mittsommertage, ein sehr aktueller Roman von Ulrich Wölk, mit ihm bin ich jetzt in Berlin verbunden, grüße Sie.
Ja, guten Tag, vielen Dank, schön hier zu sein.
Ja, Ulrich Wölk, dieser Roman spielt kurz nach der Pandemie in Berlin. Der Krieg in der Ukraine hat gerade begonnen, das wird kurz erwähnt. Im Zentrum steht, wie gesagt, die ehrgeizige Ethikerin Ruth Lember. Sie ist um die 50. Wo steht sie in ihrem Leben, als wir sie kennenlernen?
Naja, man kann sagen, eigentlich ganz kurz vor dem Höhepunkt ihrer Karriere. Sie soll in den Deutschen Ethikrat berufen werden, also sie ist nominiert. Und in dieser Woche findet unter anderem diese Berufung dann offiziell mit einer Begegnung bei der Bundestagspräsidentin statt. Und dann kann man sagen, ist sie sowohl Professorin an der Uni, sie ist Mitglied im Deutschen Ethikrat. Ja, was will man denn mehr?
Was war für Sie so reizvoll daran, ausgerechnet eine Ethikprofessorin zur Hauptfigur eines Romans zu machen? Was wollten Sie mit dieser Figur erkunden?
Nun, das liegt eigentlich an der Ursprungsidee für diesen Roman und die datiert, also es gab keine Initialzündung, aber Aha. Die ersten Ideen datieren so in dieses Jahr vor der Corona-Pandemie 2018, 2019, als die Bewegung von Greta Thunberg, die Fridays for Future, eben sehr schnell zu einer weltweiten Bewegung wurde. Und das hat mich beschäftigt, denn ich meine, ich bin jetzt eine Generation, an die ja auch schon an den 80er Jahren auf Global Warming oder Ozonloch aufmerksam gemacht hat. Und ich hatte eine Kabarettgruppe damals in Tübingen, dazu haben wir was gemacht. Und nun sind eben einfach 30 Jahre gut oder sogar fast noch mehr ins Land gegangen. Und die Demonstrationen finden immer noch global statt, jetzt von der nächsten Generation. Das hat mich beschäftigt, wie wir, also jetzt sage ich mal meine Generation, sich dazu stellen soll. Denn wir sind ja jetzt so ein bisschen, ja wie soll man das denn ausdrücken, trotzdem auf der anderen Seite oder auf der Anklagebank oder was. Und Ruth ist eben genau eine Vertreterin so ungefähr dieser meiner Generation.
Dieser Roman atmet ganz viel gegenwärtiges Berlin, inklusive, also wie viele ihrer Romane, inklusive Klimademos, Klimakleber und auch, sag mal, Woker Studentinnen und Studenten. Wie blickt denn Ihre Heldin Ruth Lember auf diese Generation? Manchmal scheint sie ja schon ein bisschen genervt zu sein.
Ja, nun zunächst mal hat sie tagtäglich mit dieser Generation zu tun, denn das ist ja das Auditorium, was vor ihr sitzt, wenn sie ihre Einführungsvorlesung beispielsweise hält. Und nun ist sie eben Ethikerin und muss sich, weil es sich ja in der Hauptsache um ethische Fragen handelt, wie gehen wir mit unserer Umwelt um, wie gehen wir mit dem Klima um, muss sich natürlich dazu stellen. Und ja, genervt, also es gibt eben manchmal Positionen in ihrer Studentenschaft, die sie auch nerven. Da wird auch in dem Roman ein Gespräch beschrieben, wo sie also selber sagt, na, ob das noch so sinnvoll ist, was da gewollt wird. Aber sie ist in...
Da geht es ums Tierwohl, ne?
Genau, da geht es um Tierwohl. Alle sind natürlich für das Tierwohl. Aber ich will jetzt nicht diesen etwas absurden Vorschlag verraten, den ein Student ihr da unterbreitet, der sie irgendwie dann doch letztlich, ja, eben, sagen wir, nervt. Aber auf der anderen Seite wollen die ja, ich sag das jetzt mal so moralisch, das Gute. Und damit ist sie als Ethikerin so ein bisschen in so einer Falle drin, die mich eben einfach so wahnsinnig gereizt hat. Auf der einen Seite eben natürlich, man ist älter geworden, man kennt die ganzen politischen Prozesse, man weiß, man muss Kompromisse eingehen und. Aber ihr Herz ist trotzdem auch noch in dem Sinne jung, dass sie natürlich sich noch gut daran erinnern kann, und das ist ja auch ein ganz wesentliches Thema des Romans, weil das ja dann auch passiert, sich daran erinnern kann, wie sie eben selbst Studentin war und was sie eben zu der Zeit gedacht und gemacht hat.
Ja, da leiten Sie schon so ein bisschen über. Ich erzähle noch mal etwas, was in dem Roman noch passiert. Also an diesem Sommermorgen, der so harmlos beginnt, wird sie beim Joggen von einem Hund gebissen und dann beginnt so eine echte Horrorwoche. Also sie spürt, dass in der Beziehung zu ihrem Mann etwas nicht stimmt. Der Hundebiss entzündet sich, in der Stadt wird es heißer und heißer. Sie gibt unter Antibiotika ein ungeschicktes Interview und dann taucht ein Mann auf namens Stuff, ein ehemaliger Lover, der sie eben mit ihrer Vergangenheit als junger politischer Aktivistin konfrontiert. Sie hat nämlich in den 80er Jahren mal mit ihm zusammen einen Strommast abgesägt.
Ja, das Problem ist eben, dass sie im ersten Moment, da dieser Stuff kommt, überhaupt nicht weiß, was der eigentlich von ihr will. Aha. Sie hat ihn tatsächlich über 30 Jahre lang nicht mehr gesehen. Die Beziehung ist auseinandergegangen. Sie ist eben auch an diesem Strommastanschlag letztlich zerbrochen. Und sie hatte das in sich beerdigt und begraben. Sie hat nie jemandem davon erzählt, verdrängt, hat dann ihre erfolgreiche Karriere gemacht. Und nun steht er plötzlich in ihrem Dozentenzimmer und sagt eben, dass es von der Zeit noch Unterlagen gibt. Und das wühlt sie natürlich auf, weil sie in 3 Tagen oder in 2 Tagen ja zur Bundestagspräsidentin gehen soll und in den Deutschen Ethikrat nun benannt wird.
Das ist ein echter Gewissenskonflikt.
Ja, das ist ein Gewissenskonflikt. Sie weiß eben auch gar nicht, ist das überhaupt alles noch strafbar? Wie sieht das juristisch eigentlich aus? Und sie geht in den Ethikrat und sagt, sie gibt der deutschen Politik oder arbeitet mit an ethischen Ratschlägen für die deutsche Politik und hat nun selber mal eben einen Strommastanschlag verübt. Und dass sie das in einen starken Konflikt innerlichen stößt, ist natürlich klar zunächst einmal.
Mit Stuff, also Stuff bringt einen Umschlag mit alten Bekennerschreiben, die Ruth geschrieben hat, im Umschlag mit. Und mit dieser Begegnung schürzen sie sozusagen den Knoten in der Romankonstruktion. Ja? Also es ist klar, Stuff wird nichts veröffentlichen aus alter Verbundenheit zu Ruth. Da kann sie sich sicher sein. Da sind auch wir Leserinnen und Leser uns merkwürdigerweise ganz sicher. Aber er appelliert an ihr Gewissen, kann man es so sagen. Also er überlässt die Entscheidung ihr.
Er überlässt die Entscheidung ihr, weil es ja auch zunächst einmal ganz formal ihre Texte sind. Und er möchte das nicht entscheiden. Sie soll entscheiden, was mit diesen Texten passiert. Wenn sie sie verbrennt, ist es für ihn in Ordnung. Aber er sagt, es gäbe ja auch die Möglichkeit, das zu veröffentlichen. Also das öffentlich zu machen und zu sagen, so bin ich, das bin ich und dazu zu stehen. Und das ist genau das Dilemma, vor dem sie dann schließlich steht. Und als Ethikerin, um das noch anzufügen, müsste sie ja eigentlich eine Tendenz haben zu sagen, der Staff hat recht, man müsste das veröffentlichen, anstatt es einfach zu verbrennen und zu sagen, das hat nie stattgefunden.
Und was sagen Sie?
Da halte ich mich als Autor ganz zurück. Das überlasse ich dann am Ende meinen Lesern, so sie denn sozusagen mir geneigt sind und mir so lange folgen, sich zu überlegen, was da in der Situation wohl das Richtige wäre.
Wie das Ganze ausgeht, verraten wir jetzt nicht. Es kommt noch die Ziehtochter Jenny ins Spiel, die auch Studentin ist. Social Media spielt eine Rolle. Würden Sie sagen, Midsommertage ist im Kern ein Generationenroman über politischen Aktivismus oder greift das für Sie zu kurz?
Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Aspekt davon. Aber es ist eben auch, glaube ich, ein Roman, der sehr heutige Lebenskonstruktion, natürlich in einer bestimmten Schicht, also wohlhabend, beide verdienen Geld, es gibt keine finanziellen Sorgen. Und eine solche Lebenskonstruktion im, ich sag mal, alten westlichen Berlin auch angesiedelt, Dachgeschosswohnung, einfach aufzeigt, erzählt und auch da wieder die Risse und Brüche in solchen Konstruktionen, die ja nach außen hin oftmals ganz glänzend sind, dann doch auch aufzeigt, dass es eben wäre dann nicht so sehr die politische Ebene, auf der der Roman spielt, sondern die private. Und die ist mir dann tatsächlich als Autor ebenso wichtig.
Ich meine, es ist ja sozusagen auch die Geschichte einer Frau in mittleren Jahren, nicht? Also die sich auch an ihre Vergangenheit und auch an vergangene Liebesgeschichten erinnert.
Das ist richtig. Und ich finde, dass Frauengeschichten im Moment mich als Erzähler mehr reizen, weil die Frauen, wenn man das jetzt mal so en passant über die letzten 30, 40, 50 Jahre mal Revue passieren lässt, eine größere, viel größere Veränderung ihrer gesellschaftlichen Rolle durchgemacht haben als die Männer. Die Männer sind eigentlich, also es wird dann gelegentlich vom neuen Mann geredet, aber wir wissen alle nicht so genau, wo er denn eigentlich ist. Und sie sind doch sehr stark in ihrer Berufswelt verhaftet und eigentlich haben sie ihr Rollenbild doch nicht so sehr hinterfragen müssen. Frauen hingegen sind eben von Müttern, sage ich jetzt mal ganz pauschal, zu berufstätigen Plusmüttern geworden, ja, und haben tatsächlich ein ganz anderes Selbstverständnis und Selbstbewusstsein entwickelt. Und das interessiert mich natürlich dann gerade an so einer Frau wie Ruth Lember, die das sehr natürlich auch mit ihrem Verstand durchschaut und begreift, wie die Mechanismen sind, wie sie dann, sagen wir mal, in diesen mittleren Jahren ihr Leben sieht und plötzlich gezwungen wird, auch ein bisschen zu bilanzieren.
Midsommertage heißt der neue Roman von Ulrich Wölk, diese Woche bei CH Beck erschienen. Vielen Dank, Ulrich Wölk, fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Lernt sich irgendwo ganz flüchtig kennen und gibt sich irgendwann ein Rendezvous, ein Irgendwas nicht genau zu nennen, verführt dazu, sich gar nicht mehr zu trennen.
Am zweiten Himbeereis sagt man sich du. Man hat sich lieb und ahnt im Grau der Tage das Leuchten froher Abendstunden schon. Man teilt die Alltagssorgen und die Plage, man teilt die Freuden der Gehaltszulage. Das Übrige besorgt das Telefon. Man trifft sich im Gewühl der Großstadtstraßen, zu Hause geht es nicht, man wohnt möbliert durch das Gewirr von Lärm und Autorasen. Vorbei am Klatsch der Tanten und der Basen geht man zu zweit, still und unberührt. Da, 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 da.
Man küsst sich dann und wann auf stillen Bänken,
beziehungsweise auf dem Paddelboot. Erotik muss auf Sonntag sich beschränken. Wer denkt daran, an später noch zu denken?
Man spricht konkret und wird nur selten rot.
Gedicht von Mascha Kaleko, gesungen von der Berlinerin Dota zusammen mit Fanny van Dannen.
Man schenkt sich keine Rosen und Narzissen und schickt auch keinen Pagen sich ins Haus.
Hat man genug von wegen Fahrt und Küssen, lässt man's einander durch die Reichspost wissen. Per Stenografenschrift ein Wörtchen.
Die Flutschliteratin, so hat der Spiegel mal die US-Autorin Colleen Hoover genannt. Ihre romantischen Liebesromane wie It Ends With Us sind Mega-Bestseller. Vor allem jüngere Leserinnen greifen zu Hoovers Büchern, Millionen folgen ihr auf Instagram und bei BookTok, einer der mächtigsten virtuellen Ecken der Social-Media-App TikTok, hat sie Milliarden Klicks. Die ehemalige Sozialarbeiterin hat 2012 ihre erste Liebesgeschichte online veröffentlicht und landete ohne Verlag und ohne Marketing auf der New York Times Bestsellerliste. Und seither flutscht es für Colleen Hoover, trotz einiger Klischees in ihren Büchern und trotz mancher Kritik. Was ist ihr Erfolgsgeheimnis? Meine Kollegin Nina Wolf hat mit einer Expertin für populäre Literatur und Medien gesprochen und sie hat Colleen Hoovers Bestseller It Ends With Us nur noch ein einziges Mal gelesen.
»Wie heißt du?«, fragte er. »Oh oh«, ich spüre seine Stimme bis tief in meinen Bauch hinein. Und das ist nicht gut. Stimmen sollten nur die Ohren erreichen. Allerdings gibt es manche, wenige Menschen mit Stimmen, die in meinem ganzen Körper nachhallen. Er hat so eine Stimme. Dunkel und selbstbewusst und zugleich butterweich.
Lily Blossom-Bloom ist 23, Blumenhändlerin und trifft Ryle Kinaid, Neurochirurg mit buttriger Stimme, ehrgeizig und wahnsinnig sexy. Beide leben in Boston und verlieben sich. Friede, Freude, Ehepaar. Bis Atlas Corrigan auf der Bildfläche erscheint. Er ist Lillys Jugendliebe und ebenfalls wahnsinnig sexy. Lily, Ryle und Atlas sind die Hauptfiguren in It Ends With Us, einem der romantischen Romane von US-Erfolgsautorin Colleen Hoover. Wobei Erfolgsautorin in Colleen Hoovers Fall eine glatte Untertreibung ist. Bis Ende 2022 wurden an die 20 Millionen Exemplare ihrer Bücher verkauft. Hierzulande gehört sie neben Sebastian Fitzek zu den meistverkauften Autorinnen. Die BookTokerinnen kürten Lily, Ryle und Atlas zu ihren Lieblingen. Das 2016 erstmal veröffentlichte It Ends With Us wird in der Pandemie zum Kassenschlager. Wäre BookTok ein Königreich? Hoover wäre die Königin. Aber was fasziniert die Fans so an den Texten der Texanerin?
Zum einen kann Colleen Hoover wirklich schreiben. Also die kann wirklich Genre schreiben. Sie erfindet nichts Neues, aber sie kann die Genre-Elemente, die man kennt, einfach wunderbar abmischen und sie konzentriert sich auf das Wesentliche. Also was man in vielen populären Romanen hat, was dann den Lesefluss stört, findet man bei ihr eigentlich nicht. Also überflüssige Beschreibungen, überflüssige Einblicke ins Innenleben. Sie macht das sehr präzise. Und sie liefert einem genauso viel, wie man braucht, um eben die eigene Imagination anzukurbeln.
Christine Lötscher ist Professorin für populäre Literatur und Medien an der Universität Zürich. Sie forscht unter anderem zu Mainstream-Genres und interessiert sich gerade für das neue Buchhandelsgenre New Adult und das Phänomen BookTok. Christine Lötscher weiß, zu Hoovers Erfolg bei den Fans zählt mehr als nur eine unterhaltsame Schreibe.
Also ein Geheimnis, glaube ich, ist tatsächlich die Beziehung, die sie mit ihren Leserinnen pflegt. Und Fans ist vielleicht auch gar nicht so das richtige Wort, weil ich glaube, man kann das so mit klassischen Fankultur-Erklärungsmodellen gar nicht so richtig fassen, weil die Leserinnen hassen sie ja auch.
Der Vorwurf der Leserin? Hoovers Bücher würden toxische Beziehungen abbilden. In der Geschichte um Lily Bloom ist es die Figur des Ehemanns Ryle, bei dem sich Abgründe auftun. Als er erfährt, dass Lillys Jugendliebe Atlas Kontakt zu ihr hat, wird er gewalttätig. It Ends With Us erzählt auch eine Geschichte von häuslicher Gewalt. Was daran fasziniert die jungen Leserinnen?
Also, dass das so faszinierend ist, hat auch damit zu tun, dass sie zwar, das wird ja auch oft vorgeworfen, wirklich heterosexuelle, eigentlich konservativ, nicht besonders innovative Liebesgeschichten erzählt. Aber diese Liebesgeschichten sind fast immer mit Gewalt verbunden. Dadurch bedient sie einerseits ein Genre-Klischee und gleichzeitig deckt sie auch die dunklen Seiten davon auf. Bei Colleen Hoover kann man so in die Schatten der Rom-Com eintauchen, der Romantic Comedy, was dieser Traum von der perfekten Liebe, was da alles für Abgründe dahinter verborgen sind und für Machtkämpfe und für einen Geschlechterkampf letztlich auch. Ohne dass sie das aber explizit machen würde. Das plätschert so als sehr leicht zu konsumierende Unterhaltung daher.
romantische Klischeekomödie trifft auf Psychothriller-Elemente. Eine explosive Mischung. Entscheidend ist aber auch noch eine andere Zutat, die ihrem Gemisch Wucht verleiht.
Er trägt wieder OP-Kleidung und hat diesmal sogar ein Stethoskop um den Hals hängen. Frisch von der Arbeit. Sehr sexy. Ich kann mir nicht helfen. Der Look macht mich nun mal an. Hallo, Herr Doktor.
Ohne Sex kommen die Hoover-Geschichten nicht aus. Und die Autorin setzt ihn geschickt ein, meint Christine Lötscher.
Und zwar schafft sie es, ein erotisches Verhältnis, eine erotische Spannung zwischen der Leserin und ihren Büchern herzustellen. Und zwar läuft das über Suspense. Also sie schafft so ganz klassisch eigentlich Spannung. Man will wissen, wie es weitergeht. Man will wissen, was am Ende passiert. Es passiert da meistens gar nicht so wahnsinnig Verrücktes. Man ist dann oft auch ein bisschen enttäuscht von den Plot-Twists. Aber es gelingt ihr einfach, diese wahnsinnige Spannung aufrechtzuerhalten. Und das macht sie halt oft tatsächlich auch über die Beschreibung sexueller Anziehung. Also wie das zwischen den Figuren dann hin und her geht, wie sich das ewig lang hinzieht, bis sie sich näher kommen. Und es ist klar, sie begehren sich, aber irgendwie geht es dann doch nicht. Das macht sie wirklich sehr gut.
Diversität oder Politisches haben im Colleen-Hoover-Kosmos allerdings keinen Platz. Wie passen diese Bücher in unsere Zeit?
Die passen eigentlich überhaupt nicht rein. Und genau deswegen passen sie wahrscheinlich wieder so wunderbar rein. Also sie greifen ja auch Geschichten auf, die wir bei Jane Austen und bei den Brontes lieben. Natürlich sehr viel weniger literarisch und sehr viel klischierter. Aber sie greift da etwas auf, was schon lange, also was eigentlich im 19. Jahrhundert von Frauen gelesen wurde. Das ist diese Art Liebesgeschichte, die jetzt nochmal neu aufgekocht wird. Aber es ist natürlich schon wahnsinnig, dass alles sich nur auf die Liebe konzentriert. Und das scheint mir eben auch unglaublich unzeitgemäß, weil wir sind ja permanent konfrontiert mit politischen Themen, mit dem Klima. All das spielt überhaupt keine Rolle. Dann die Gender-Thematik kommt eigentlich auch vor allem eben über Sexualität und Gewalt in die Bücher rein. Aber ich glaube, das ist vielleicht Teil des Geheimnisses, dass die Bücher sich letztlich an der Gender-Frage abarbeiten, aber auf eine ziemlich indirekte Weise. Also dass sie eigentlich die Freuden der heterosexuellen Sexualität gleichzeitig feiern, aber eben auch zeigen, dass sie eigentlich keine Zukunft haben sozusagen, weil diese Liebesgeschichten völlig von der Welt abgeschnitten sind.
Colleen Hoovers Bücher reihen sich in eine lange Tradition der unterhaltsamen Liebesromane ein. Und auch die Vorwürfe, denen sie ausgesetzt sind, sind nicht neu. Der moralische Maßstab, den ein kritisches Publikum an It Ends With Us und Co. anlegt, kam auch schon bei Rosamunde Pilcher, der Twilight-Reihe oder Fifty Shades of Grey zum Einsatz. Das Skandalisieren populärer Literatur ist ein alter Zopf, meint Christine Lötscher.
Weil eben serielles, sentimentales Schreiben und Lesen war schon im 19. Jahrhundert klar weiblich konnotiert, galt als intellektuell unterirdisch, als emotional eher reduziert auf irgendwie wenig elaborierte Grundemotionen. Und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass jetzt Frauen mit einem anderen Selbstbewusstsein sagen, wir wollen diese Guilty Pleasures oder sind eben gar keine Guilty Pleasures mehr, sondern wir wollen das jetzt einfach genießen und unseren Spaß haben mit solchen Texten, die vielleicht auch problematisch sind.
Nina Wolf über das Phänomen Colleen Hoover, den Roman von 2016 It Ends With Us nur noch ein einziges Mal, gibt's in der deutschen Übersetzung bei DTV.
Ich hüpfe, sprach der Gummiball, ganz wie es mir beliebt, und schließe draus, dass es sowas wie freien Willen gibt. Hoch, mal hüpfe ich tief nach Lust und nach Bedarf, so sprach der Ball, nicht ahnend, dass des Knaben Hand ihn warf. Thank you.
Bernd Dota mit dem Gedicht Der Gummiball von Mascha Kaleko. So, und jetzt habe ich einen kurzen Lesetipp für Sie hier im SWR 2 Lesenswert Magazin und der kommt vom Schweizer Schriftsteller Peter Stamm.
Ich empfehle immer wieder gern das wunderbare, ganz dünne Buch Ein Mann, der schläft von Georges Perec. Das ist die Geschichte eines Studenten, der zu einer Prüfung gehen sollte und nicht geht und dann einfach aufhört zu leben in dem Sinn. Er bleibt zu Hause, er liest zwar die Zeitung von vorne bis hinten völlig ohne Emotionen, er isst, damit er nicht verhungert, aber sein ganzes Leben steht still und es geht eine Weile so und irgendwann kommt er wieder aus dem raus. Das heißt, er hätte Depressionen gehabt, Georges Perec, und das sei praktisch seine Verarbeitung seiner Depressionen. Das ist eine der schönsten Stellen der Literatur, wie er wieder aus diesem Stillstand rauskommt und wieder ins Leben geht. Ganz, ganz schlicht, in wunderbare Sprache und ganz toller, einfach toller Text.
Eine Empfehlung von Peter Stamm. Ein Mann, der schläft, ein leiser, melancholischer Roman von Georges Perec, den er 1967 veröffentlicht hat. Er beginnt in der Pariser Sommerhitze, in einer Mansarde. Dort sitzt der Student, der sich immer mehr dem Leben verweigert. Diese meisterhafte Erzählung über den Stillstand entwickelt wirklich einen Sog. Johannes Wördemann liest jetzt daraus einen Auszug.
Du bleibst in deinem Zimmer, ohne zu essen, ohne zu lesen, fast ohne dich zu rühren. Du betrachtest die Schüssel, deine Knie, das Regal, deinen Blick in dem gesprungenen Spiegel, die Schale, den Lichtschalter. Du hörst auf die Geräusche der Straße, auf den Wassertropfen am Hahn im Treppenvorraum, auf die Geräusche deines Nachbarn, sein Räuspern, die Schubladen, die er aufzieht und zuschiebt, seine Hustenanfälle, das Pfeifen seines Wasserkessels. Du folgst an der Decke der schlängelnden Linie eines winzigen Risses, dem nutzlosen Weg einer Fliege, dem fast erkennbaren Fortschreiten eines Schattens. Dies ist dein Leben. Dies gehört dir. Du kannst deine genaue Inventur deines mageren Reichtums machen, die präzise Bilanz deines ersten Vierteljahrhunderts ziehen. Du bist 25 Jahre alt und hast 29 Zähne, 3 Hemden und 8 Socken, einige Bücher, die du nicht mehr liest, einige Schallplatten, die du nicht mehr hörst. Du hast keine Lust, dich an was anderes zu erinnern, weder an deine Familie, noch an dein Studium, weder an deine Liebschaften, noch an deine Freunde, weder an deine Ferien, noch an deine Pläne. Du bist gereist und hast nichts von deinen Reisen mitgebracht. Du sitzt da und willst nur warten, warten, bis es nichts mehr zu warten gibt, dass die Nacht kommt, dass die Stunden schlagen, dass die Tage dahingehen, dass die Erinnerungen verblassen. Du siehst deine Freunde nicht mehr, du machst die Tür nicht mehr auf, du gehst nicht mehr hinunter, um deine Post zu holen. Du gibst die Bücher nicht zurück, die du in der Bibliothek des Pädagogischen Instituts ausgeliehen hast. Du schreibst deinen Eltern nicht. Du gehst erst bei Einbruch der Nacht aus dem Haus, wie die Ratten, die Katzen und die Ungeheuer. Du läufst ziellos durch die Straßen. Du schleichst dich in die kleinen, schmuddeligen Kinos an den Grand Boulevards. Manchmal läufst du die ganze Nacht hindurch. Manchmal schläfst du den ganzen Tag. Du bist ein Müßiggänger, ein Schlafwandler, eine Auster. Die Definitionen variieren je nach den Stunden, den Tagen, doch die Bedeutung bleibt einigermaßen klar. Du fühlst dich kaum geschaffen zum Leben, zum Handeln, zum Formen. Du willst nur dauern, du willst nur das Warten und das Vergessen. Das moderne Leben schätzt solche Anlagen in der Regel wenig. Du hast zu allen Zeiten um dich herum gesehen, dass man der Tat, den großen Plänen, der Begeisterung den Vorzug gab, dem nach vorne strebenden Menschen, dem Menschen mit dem Blick auf den Horizont, dem gerade ausschauenden Menschen. Klarer Blick, willensstarkes Kinn, sicherer Gang, eingezogener Bauch, Hartnäckigkeit, Initiative, Glanzleistung, Triumph – zeichnen den allzu überschaubaren Weg eines allzu beispielhaften Lebens. zeichnen die sakrosankten Bilder vom Kampf ums Dasein. Die frommen Lügen, die die Träume all derer einlullen, die sich abstrampeln und im Dreck stecken bleiben. Die verlorenen Illusionen der Tausenden, die den Anschluss verpasst haben. Derer, die zu spät gekommen sind. Derer, die ihren Koffer auf den Bürgersteig gestellt und sich draufgesetzt haben, um sich die Stirn abzuwischen. Aber du brauchst keine Entschuldigungen, keine Reue, keine Sehnsüchte mehr. Du verwirrst nichts, du lehnst nichts ab. Du hast aufgehört, voranzukommen. Aber deshalb, weil du nicht vorankamst, du brichst nicht von Neuem auf, du bist nicht angelangt, du siehst nicht ein, was du fortan tun solltest. Das unpassende Zusammentreffen eines Textes, von dem du den Faden verloren hast, mit einer Schale Nescafé von plötzlich allzu bitterem Geschmack und einer mit schwärzlichem Wasser gefüllten rosa Plastikschüssel, in der 6 Socken schwammen an einem allzu heißen Maitag, hat genügt, hat fast genügt, dass etwas zerbricht, sich verändert, auflöst und ans helle Tageslicht kommt. Aber das Tageslicht ist nie hell in der Dachkammer in der Rue Saint-Honoré. Diese enttäuschende Wahrheit, traurig und lächerlich wie eine Zipfelmütze, schwer wie ein Gaffieux-Wörterbuch. Du hast keine Lust, weiter zu studieren, dich zu wehren, anzugreifen. Deine Freunde sind es leid geworden und klopfen nicht mehr an deine Tür. Allein die Nacht und dein Zimmer beschützen dich. Die schmale Bank, auf der du liegen bleibst, die Decke, die du in jedem Augenblick neu entdeckst. Die Nacht, wo es vorkommt, dass du allein mitten in der Menge der Grand Boulevard fast so etwas wie glücklich bist über den Lärm und die Lichter, die Bewegung, das Vergessen. Du brauchst nicht zu reden, nicht zu wollen. Du folgst dem Strom, der hin und her wogt, von der Republik bis zur Madeleine, von der Madeleine bis zur Republik.
Eine Passage aus Georges Perecs schmalem Roman »Ein Mann, der schläft«, aus dem Französischen übersetzt von Eugen Elmley, erschienen im Diaphanes Verlag. Gelesen hat Johannes Wördermann.
Die ganze Nacht hindurch hat es geregnet. Mir ahnte gleich, der Tag fängt nicht gut an. Um Mittag kam vom Steueramt der Mann. Und dann am Abend bin ich dir begegnet.
Ich hätte dich beinahe nicht erkannt. Du hast dich sehr verändert in den Jahren. Auch ich hab zwischendurch sehr viel erfahren. Mein Optimismus trat in Ruhestand.
Was ich so treibe, nicht sehr viel. Man trottet so nach und nach sein kleines Pensum ab.
Und meine Träume hab ich eingemottet. Ich wuchs heraus, nun sind sie mir zu knapp.
Du fragst so viel, ob ich jetzt glücklich sei. Ob ich verliebt sei, wie es sonst nie ginge. Ich frage nichts, dein Blick sagt mancherlei. Es war einmal, doch das sind tote Dinge.
Jetzt bist du Prokurist und hast 2 Kinder. Dein Lebenswandel ist korrekt banal. Du hattest einst ein anderes Ideal. Doch dieses scheint vernünftig und gesünder.
Ich sehe dich vergangene schöne Jahre und wie die Zeit uns durch die Finger rinnt. Auch ich bin längst nicht mehr das große Kind. Ich glaube nicht mehr an das Wunderbare.
Ich denk an Gott.
Von einer Pariser Mansarde hatten wir es eben bei Georges Perec und springen jetzt in ein kleines Apartment nach Tokio. Auch die Autorin Mieko Kawakami erzählt vom Alleinsein, ganz anders als Perec. Vom Alleinsein in der heutigen japanischen Großstadt, von einem stillen Leben in einer winzigen Wohnung. Mieko Kawakami ist in ihrer Heimat ein Star. Sie beleuchtet die junge japanische Gesellschaft in Romanen wie Brüste und Eier oder Heaven und sie wird vor allem von jüngeren Leserinnen verehrt. Schon 2011 ist in Japan ihr Roman All die Liebenden der Nacht erschienen. Jetzt gibt es ihn auf Deutsch. Er erzählt von eben dieser einsamen Frau in ihrem Apartment und er bringt diese Figur mit einem eigenen Rhythmus ganz langsam zum Leuchten. Mehr von Christine Hartauer.
Eigentlich, könnte man meinen, hat Fuyuko Irie so gar nichts von einer interessanten Hauptfigur. Sie lebt in der Millionenstadt Tokio, ist eine von vielen, lebt ein fleißiges, unauffälliges Leben, ohne Kontakt zu ihrer Familie, ohne Beziehungen. Ihren Alltag füllt sie mit ihrer Arbeit, Homeoffice, in einem kleinen Apartment irgendwo in Tokio.
Seit ich als Korrekturleserin arbeitete, schaute ich so gut wie kein Fernsehen mehr, weil es mich ärgerte, dass ich die Fehler, die mir bei Texteinblendungen auffielen, nicht verbessern konnte. Ich hörte keine Musik und Freunde, mit denen ich hätte telefonieren oder ausgehen können, hatte ich auch nicht. Was in aller Welt machte ich Abend für Abend bis zum Schlafengehen? Wie in aller Welt füllte ich die schier unendliche Zeit, bis ich wieder anfing zu arbeiten? Mir fiel nichts ein. Das Einzige, was mir einfiel, war ein säuberlich bedrucktes weißes Blatt Papier.
Fuyuko korrigiert Manuskripte von Büchern, die andere geschrieben haben. Tag für Tag sitzt sie an ihrem provisorisch gebauten Schreibtisch und sucht nach Fehlern. Ein leiser, unscheinbarer Job für eine leise, unscheinbare Frau. Doch eines Tages erschrickt Fuyuko vor ihrer eigenen Spiegelung in einem Schaufenster.
Die Gestalt, die sich von der Fassade, den Schildern, Wänden und Fenstern des Nebengebäudes dunkel abhob, sah erbärmlich aus. Sie hatte hängende Schultern, tiefliegende Augen und kurze Arme und Beine. Die Wangen waren so eingefallen, dass sich von der Nase in Richtung Mund tiefe Falten gegraben hatten. Die Frau, die mir entgegensah, war ich. In Strickjacke und verwaschenen Jeans, 34 Jahre alt, allein. Eine erbärmliche Frau, die selbst hier in der Stadt und bei schönstem Wetter nicht wusste, wie man lebt.
Noch auf derselben Seite, im nächsten Absatz, erfahren wir von Fuyukos radikaler Wandlung. Sie beginnt zu trinken. Nicht so, dass es auffällt oder sie nicht mehr ordentlich arbeiten könnte. Sie trinkt abends, immer allein und immer ein bisschen mehr. Es gibt im Japanischen sogar ein Wort für Menschen, die mit ihrer Außenwelt keinen Kontakt mehr haben und nur noch einsam in ihren Apartments leben. Über 1 Million Menschen gelten als Hikikomori, als die, die sich zurückziehen.
Mit nur einer langsam geleerten Dose Bier, einem Wasserglas Sake, gelang es mir, nicht mehr ich zu sein. Langsam aber sicher löste ich mich auf. Meine Angelegenheiten wurden zu den Angelegenheiten einer anderen Person. Ich sah nicht mehr zu Boden, ich fühlte mich beschwingt.
Ohne Vorurteile, man muss sagen, fast schon geduldig, richtet Autorin Mieko Kawakami in ihrem neuen Roman den Blick auf eine Frau im Japan der Gegenwart. Aber auf eine, die sich den sozialen Zwängen und dem hohen Tempo der japanischen Gesellschaft entzieht und dabei immer weiter in den Schatten gerät. Fuyuko kümmert sich nicht um ihre Außenwirkung, um ihre Zukunft oder um Fragen wie Ehe oder Kinder. Einmal blättert sie neugierig durch Ratgeber zu diesen Themen, um dann festzustellen, sie handeln von einer Welt, zu der sie niemand eingeladen hat. Fuyuko ist aber auch nicht wie ihre gleichaltrige Kollegin Hijiri. Die gibt sich als selbstbewusste und attraktive Singlefrau, die für ihre Arbeit lebt und das schnelle Abenteuer mit Männern sucht. Eine Kopie von Hijiri möchte Fuyuko nicht werden. Aber wer ist sie dann? Der Alkohol gibt Fuyuko zwar den Mut, aktiver am Leben teilzunehmen. Aber das Trinken bleibt nicht ohne Konsequenzen. Sie besucht ein Kulturzentrum, um sich für einen Kurs anzumelden. Doch sie ist zu betrunken. Ein Herr Mitsuzuka hilft ihr. Der über 20 Jahre ältere Physiklehrer wird zu einem guten Bekannten, zu einem leisen Flirt. Langsam und stockend unterhalten sie sich bei ihren Treffen, immer im selben Café, am selben Tisch. Das Thema, das sie verbindet und fasziniert, ist das Licht. Er erklärt ihr alles, was sie dazu wissen will. Und er schenkt Fuyuko eine CD mit dem Wiegenlied von Chopin, das wie Licht klingen soll.
Die Melodie war tatsächlich lichterfüllt. Jeder Ton blinzelte durch das blasse Dunkel hinter meinen Lidern, als deutete er irgendwo hin. Die Augen geschlossen, saß ich auf meinem Stuhl und gab mich diesem hellen Blinzeln, anders kann man es nicht beschreiben, widerstandslos hin.
Von großen Verunsicherungen bis hin zu den kleinsten Erschütterungen. Mieko Kawakami beschreibt das Innere Fuyukos in einer einfachen, aber berührenden Sprache. Unaufdringlich, aber beständig zieht sich das Lichtmotiv durch den Roman. Ist Fuyuko zu Beginn noch jemand, die Licht mehr absorbiert, als selbst zu strahlen, emanzipiert sie sich im Laufe der Geschichte. Und das von sich aus, ohne den Alkohol und ohne Herrn Mitsuzuka. In Japan gilt die Autorin Mieko Kawakami mittlerweile als ein Star. Das nutzt sie geschickt, um ihre Themen publik zu machen. Feminismus, Herkunft aus armen Verhältnissen, die Schattenseiten kapitalistischer Glitzerwelten. Auf Social Media dreht sich derzeit alles um möglichst viel Aufmerksamkeit, darum, wie viel sie einbringt und um das inszenierte Glück. Mieko Kawakami bringt in ihrer Literatur hingegen scheinbar kleine Heldinnen zum Strahlen. Und das ist ein anderes Strahlen als das des Smartphone-Bildschirms, den ihre Heldin Fuyuko irgendwann bewusst in ihrer Schreibtischschublade einschließt.
All die Lieben in der Nacht heißt der Roman von Mieko Kawakami, aus dem Japanischen übersetzt von Katja Busson, erschienen bei Dumont.
Wenn einer fortgeht, gibt man sich die Hände. Am Bahnhof lächelt man, so gut es geht. Wie oft sind unserer Sehnsucht Außenstände mit einem D-Zug schon davon geweht.
Wenn einer fortfährt, steht man zwischen Zügen und drin sitzt der, um den sich alles dreht. Man könnte dieses alles anders fügen, durch einen Blick, ein Wort vielleicht zu spät.
Dota und Gisper zu Kniphausen singen, wenn einer fortgeht. Ein Gedicht von Mascha Kaleko von Dotas neuem Album »In der Fernsten der Fernen«. Alle Titel und Themen, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, die finden Sie wie immer auch auf swr2.de und im Lesenswert-Podcast. Hier geht's gleich weiter mit SWR 2 aktuell und dann dem Hörspiel. Und das war das Lesenswert-Magazin für diese Woche. Mit Anja Brockert am Mikrofon. Tschüss und noch einen schönen Sonntag.
Wenn einer fortging, kann man nichts vergessen. Und jeder Tag ist ein Erinnerungsblatt. Wenn einer fortgeht, braucht man nichts zu essen. Man wird so leicht von Tränen schlucken satt.
Wenn einer fort ist, gibt es Ansichtskarten.
Und ab und zu mal einen dicken Brief.
Ein schweres Verbum ist das Wörtchen warten und lebe wohl, ein Schlussimperativ.